C des Glaubens. Y wie? Angelika, du hast dich wirklich gut vorbereitet auf heute. Hast alle Wörter nachgeschaut, die es in der Bibel gibt. Also nochmal, für wer es nicht so ganz mitbekommen hat, wir haben eine Predigtreihe gehabt über die letzten 7,5 Jahre, gefühlt, zu dem ABC des Glaubens. Also immer ein Buchstabe, ein Wort, manchmal auch mehrere Wörter, die so irgendwas mit Glaube und Bibel zu tun haben. Und zugegebenermaßen, da gibt es Buchstaben, da fällt es einem leichter. Also G zum Beispiel, wo man weiß, G, Glaube, Gott, Gnade, da fallen einem sofort Dinge zu ein. Ja? Oder C wie Christus und Charisma und Charismen und all solche Dinge. Und dann gibt es das Y. Da muss man schon genauer hingucken, um da was zu finden. Und tatsächlich gibt es ein einziges Wort von 1. Mose bis Offenbarung und sonst keins, das mit Y beginnt. Und das ist tatsächlich einfach Ysop. Ysop ist ein Kraut, wir haben gerade schon dieses schöne Bild gesehen. Vielen Dank, dass du es auch eingeblendet hast oder einblenden hast lassen. Danke, dass du es eingeblendet hast. Schönes Gewächs eigentlich, ne? So kann man ruhig mal im Garten machen. In Klammern steht da manchmal Schmetterlingskraut dahinter. Die Menschen, die sich besser mit Grünzeug auskennen als ich, können das wahrscheinlich bestätigen. Wahrscheinlich heißt das Schmetterlingskraut, weil das was mit Schmetterlingen zu tun hat. Vielleicht mögen die das gerne. Die fliegen da drauf. Ja. Also deswegen lohnt sich das, das anzupflanzen. Ysop sieht ganz schön aus. Und wenn es dann noch so schöne Tiere beheimatet oder anlockt, die einem einfach im Frühling dann wieder Freude machen und neuen Mut geben und so, dann ist das doch was Schönes. Ysop. Predigen wir über Ysop. Ja? Ich weiß nicht, ob schon jemals eine Predigt über Ysop gehalten wurde, aber lass uns doch da mal genauer hingucken. Also der Norbert hat es schon erwähnt, das erste Mal kommt Ysop vor in einer Bibelstelle, die fast nur Zweien hat, nämlich 2. Mose 12, Vers 22. Da geht es also um den Auszug des Volkes Israel raus aus Ägypten. Wie war es da hingekommen? Das Volk Israel ist in der Sklaverei aufgewachsen sozusagen. Sie waren ja aufgrund der Hungersnot in Israel damals ausgewandert, sind dann nach Ägypten gekommen, sind in Ägypten heimisch geworden sozusagen, sind da ortsansässig geworden und sind da zu einem großen Volk herangewachsen. Und die Ägypter haben dann aber die Israeliten zur Sklaverei gezwungen, also ausgebeutet und ausgenutzt. Ähnliches erleben wir heute immer noch, viele tausend Jahre später in unserer Welt, dass Völker oder Bevölkerungsgruppen oder Geschlechter, wie auch immer, zu bestimmten Zwecken versklavt werden, ausgebeutet und ausgenutzt werden. Es ist echt schade, dass wir im Laufe von tausenden Jahren Menschheitsgeschichte manche Punkte immer noch nicht überwunden haben. Und da haben wir noch ganz schön was vor uns, damit wir in einer Welt leben, wo sowas nicht passiert. Das Volk Israel wird also groß in der Sklaverei, nämlich 430 Jahre lang leben sie dort, das lesen wir in Vers 40. Und vorher aber noch, genau, geht es eben um diese 10. Plage. So, Gott schickt diese 10 Plagen, um dem Pharao deutlich zu machen, wie sehr er sein Volk liebt und der Pharao es endlich gehen lassen soll. Das ist ja theologisch eine sehr spannende, herausfordernde Geschichte. Vielleicht, weil da ja immer mal so steht, der Herr verstockte das Herz des Pharaos. Und dann denkt man sich manchmal so, warum macht das denn Gott? Gott hätte ihm ja vielleicht auch das Herz schon vor der ersten Plage geben können, dass das gar nicht alles erst nötig gewesen wäre, was dann da so passiert. Mit den Heuschrecken und dem Nil zu Blut und all diese ganzen Geschichten, die man da so kennt. Diese 10 Plagen eben. Aber die gesamte rote Linie in der Bibel ist doch die, dass wenn ein Mensch zu Gott kommt, Gott ihm ein neues Herz gibt und ihm das verstockte Herz nimmt, das steinerne Herz nimmt, das harte Herz nimmt und ihm ein neues Herz gibt. Ich glaube also, der Pharao hätte durchaus immer wieder die Möglichkeit gehabt, auch zu Gott zu kommen. Aber er war halt der Pharao, er war selbst Gott. Und ein Gott lässt selten einen anderen Gott neben sich gelten. Und so war halt der Pharao auch drauf, dass er gesagt hat, es gibt nur einen Gott und der bin ich. Und der Jahwe Gott ihm ziemlich deutlich machen musste, nein, bist du nicht. So manche Sachen konnten zwar auch die Zauberer von dem Pharao nachmachen sozusagen, ne? Die haben immer wieder versucht, so das Gleiche nachzumachen von dem, was Gott an Plagen geschickt hat, aber spätestens bei dieser 10. Plage, da war es dann vorbei. Nämlich eben diese schwierige Geschichte, die so gar nicht in das Bild passt, das wir von Gott haben, so von dem lieben Mann, dieser liebe Gott, der so immer so zum Kuscheln einlädt und so, aber nie so mal draufhaut oder so. Und dann haben wir so ein bisschen Schwierigkeiten, das in unser Gottesbild reinzukriegen. Aber so ist Gott. Auf der einen Seite verheißt er unglaublich viel Rettung und auf der anderen Seite auch Gericht. Und es gehört beides zusammen. Wir können das nicht voneinander trennen, sondern Gericht und Rettung gehören immer auch zusammen. Und hier fällt Gott ein Urteil über ein Volk, das 430 Jahre lang sein Volk versklavt hat. Und das dürfen wir nicht vergessen, das dürfen wir nicht aus dem Blick verlieren. Gott tötet nicht einfach so die Erstgeborenen der Ägypter, sondern er übt Gericht über ein Volk, das 430 Jahre lang sein Volk misshandelt hat. Weil Gott einer ist, der durch und durch gerecht ist. Und dann kommt es eben dahin, dass er eine sehr deutliche Aussage trifft. Der Herr gab Mose, Kapitel 12, und Aaron in Ägypten folgende Anweisungen. Von nun an soll dieser Monat der erste Monat des Jahres für euch sein. Sagt der ganzen Gemeinde Israel, am 10. Tag dieses Monats soll jeder für seine Familie ein Lamm aussuchen. Wenn eine Familie zu klein ist, um ein ganzes Lamm zu essen, soll sie sich ein Lamm mit ihrem nächsten Nachbarn teilen. Ihr sollt berechnen, wie viele Personen zum Verzehr des Lammes nötig sind. Es muss ein einjähriges, männliches Tier ohne Fehler sein. Ihr könnt entweder ein Schaf oder eine Ziege nehmen. Verwahrt die Tiere bis zum 14. Tag des ersten Monats und dann sollen alle, die zur Gemeinde Israel gehören, ihr Lamm gegen Abend schlachten. Sie sollen etwas von dem Blut des Lammes nehmen und an die beiden Türpfosten und den oberen Türbalken des Hauses streichen, indem sie es essen. Sie sollen das Fleisch über dem Feuer braten und noch in derselben Nacht mit bitteren Kräutern und ungesäuertem Brot essen. Ihr dürft das Fleisch nicht roh oder gekocht essen. Bratet das Tier samt seinem Kopf, seinen Beinen und seinen Innereien über dem Feuer. Lasst nichts bis zum nächsten Morgen übrig, sondern verbrennt die Reste. Beim Essen sollt ihr für die Reise angezogen sein, eure Sandalen an den Füßen, euren Wanderstab in der Hand. Esst es in Eile, denn es ist das Passa des Herrn. In dieser Nacht will ich durch Ägypten gehen und alle erstgeborenen Söhne und alle erstgeborenen männlichen Tiere töten. Ich will alle Götter Ägyptens richten, denn ich bin der Herr. Das Blut soll ein Zeichen sein an den Häusern, in denen ihr seid. Wenn ich das Blut sehe, werde ich an euch vorübergehen und euch verschonen. Diese Todesplage wird euch nicht treffen, wenn ich Ägypten strafe. Ihr sollt diesen Tag immer in Erinnerung behalten. Jedes Jahr sollt ihr und eure Nachkommen ihn als ein besonderes Fest für den Herrn begehen. Diese Anordnung gilt für alle Zeiten. 7 Tage lang sollt ihr nur ungesäuertes Brot essen. Am 1. Tag sollt ihr allen Sauerteig aus euren Häusern entfernen. Jeder, der in diesen 7 Tagen Brot isst, das mit Sauerteig gebacken wurde, soll aus der Gemeinschaft der Israeliten ausgestoßen werden und sterben. Am 1. und am 7. Tag sollt ihr zu einer heiligen Festversammlung zusammenkommen. An diesen beiden Tagen dürft ihr nicht arbeiten. Ihr dürft nur euer Essen zubereiten. Feiert das Fest der ungesäuerten Brote, denn genau an diesem Tage habe ich euch nach Stämmen geordnet, aus Ägypten geführt. Das klingt interessant. Habe ich euch geführt? Bis jetzt hat er sie noch nicht geführt. Aber Gott sagt ihnen jetzt schon, was passieren wird. Nämlich, dass sie das jedes Jahr feiern werden, weil er sie rausführen wird. Noch hat er es nicht, aber jedes Jahr, wenn sie es feiern, dann haben sie es ja schon erlebt. Dieses Fest sollen alle künftigen Generationen feiern. Diese Anordnung gilt für alle Zeiten. Esst im ersten Monat vom Abend des 14. Tages bis zum Abend des 21. Tages nur ungesäuertes Brot. Dann wiederholt er sich nochmal ganz kurz. Dabei spielt es keine Rolle, ob er ein Ausländer oder ein Einheimischer ist. Ihr dürft kein Brot essen, das mit Sauerteig gebacken wurde. Das ist ihm ganz wichtig, das mit dem Sauerteig. Und daraufhin rief Mose die führenden Männer Israels zusammen, gab ihnen folgende Anweisung: Geht und wählt für jede Familie ein Lamm aus und schlachtet es dann als Passahopfer. Fangt das Blut von jedem Lamm in einer Schüssel auf. Nehmt dann ein Büschel Hysop, taucht es in das Blut und streicht etwas davon an den oberen Balken und die seitlichen Pfosten der Tür. Keiner von euch darf bis zum Morgen sein Haus verlassen. Dann wird der Herr durch das Land gehen, um die Erstgeburten Ägypter zu töten. Wenn er das Blut an dem Türbalken und den Türpfosten sieht, wird der Herr an euren Häusern vorübergehen und euch verschonen. Er wird dem Todesengel nicht gestatten, in eure Häuser einzutreten und eure Erstgeburten zu töten. Ihr und eure Nachkommen sollt euch immer an diese Vorschriften halten. Für uns klingt das sehr, sehr fremd, genauso wie Hysop eine sehr fremde Pflanze ist. Sie kommt nun mal aus dem Orient. Es ist kein europäisches Gewächs, sondern kommt aus dem Orient. Und so auch all das, was wir hier lesen, das für uns so fremd wirkt. So Lammschlachten, das kriegen wir doch einigermaßen gebacken. Lammschlachten ist schon was Feines, bloß nicht kochen und so. Nein, grillen ist am besten und so, auf dem Feuer. Das kriegen wir alles noch einigermaßen verstandesmäßig hin. Aber das, was sich da alles rumsortiert, bloß kein ungesäuertes Brot. Ganz ehrlich, ich bin kein Bäcker. Ich weiß bei manchem Brot gar nicht, wo es herkommt. Ich esse es, weil es mir schmeckt. Und wie war das dann mit dem Hysop ins Blut tauchen, in das Blut von dem Lamm, das ich gerade geschlachtet habe und das ich extra aufgefangen habe? Und dann tauche ich da Hysop rein und bestreiche damit die Pfosten an meiner Haustür. Habt ihr sowas schon mal gemacht? Hat ja irgendwie eine schützende Wirkung. Was machen wir nicht alles, um eine schützende Wirkung zu haben? Yes. Ja, manche Bilder greifen sich an manchen Stellen wieder ein bisschen auf in unserer Zeit heute. Ja, Heilige Drei Könige hat hier gerade jemand reingerufen. Ich sage es nochmal durchs Mikro wegen Aufnahme und so weiter. Genau. Also, nochmal ganz kurz zurück. So manches tun wir, weil wir davon ausgehen, es hat eine schützende Wirkung. Zum Beispiel hängen sich manche Menschen bestimmte Steine um den Hals, weil die bestimmte Wirkungen haben. Tatsächlich oder auch nicht. Aber es gibt Leute, die sich daran festhalten und sagen, wenn ich nur den richtigen Stein um den Hals hänge, dann passiert mir kein Unglück. Weil der Stein schützt mich vor Unfällen oder vor bösen Blicken oder vor was auch immer. Ob das funktioniert? Jemand hat mal gesagt, Aberglaube überzeugt mich erst, wenn jemand sein 13. Monatsgehalt ablehnt. Und ich liebe diesen Spruch. Und ich liebe diesen Spruch, weil da für mich viel Wahrheit dran ist. Wir haben trotz aller Aufklärung und trotzdem, dass Menschen auch versuchen bis hin, dass sie Gott weg erklären wollen. Ja? Wir brauchen eigentlich keinen Gott mehr, weil wir können die Entstehung der Welt, wir können die Entstehung von allem Möglichen auch ohne Gott erklären. Also rein wissenschaftlich könnte man Glaube versuchen wegzudiskutieren und so. Und trotzdem haben wir doch einen hohen Glauben, auch in unserem Land, in unserem ach so westlichen Land. Was da Leute alles tun, aus Angst oder Sorge oder aus was auch immer. Und worauf sie sich alles verlassen. Und was sich auch so eingebürgert hat, weil wir damit vielleicht irgendwas verbinden.